Zweiter Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in München am 24. Mai 1907, Der Mensch zwischen Blut und Geist. Meine sehr verehrten Anwesenden, heute soll ein Blick auf bestimmte Tatsachen geworfen werden, die das Verhältnis der Geisteswissenschaft zur Bibel illustrieren und uns zeigen, wie man zu einem neuen Verhältnis zur Bibel kommen kann. Es ist unmöglich, auch nur summarisch alles zu berühren, was in Betracht kommt. Es wird deshalb nur Einzelnes besonders herausgegriffen, um zu zeigen, wie man gewisse Dinge durch Einsicht in die höheren Welten begreifen kann und wie man umgekehrt in der Bibel wiederfindet, was man geisteswissenschaftlich erkannt hat. Die Geisteswissenschaft führt uns zu einem bestimmten Entwicklungsgesetz der Menschheit, das heute sogar schon von der Naturwissenschaft geahnt wird. Die Geisteswissenschaft kennt es seit langer Zeit. Das Gesetz ist, kurz charakterisiert, das folgende. Es drückt die geistige Entwicklung des Menschen aus. Der Entwicklungsgedanke wirkt faszinierend auf die materialistische Anschauung. Sie lehrt die allmähliche Entwicklung einfachster Lebewesen bis hin zum Menschen. Diesen Gedanken hat die Geisteswissenschaft schon von alten Zeiten an gehabt, nur viel universeller. So spricht der Geistesforscher von einer Entwicklung des menschlichen Bewusstseins selbst. Es ist wichtig, diese zu verfolgen, weil dadurch Streiflichter auf einige Kapitel der Bibel fallen. Was die Menschen heute Bewusstsein nennen, ist für die Geisteswissenschaft ein Bewusstseinszustand, der sich aus anderen Bewusstseinszuständen entwickelt hat. Wir bezeichnen das heutige Bewusstsein als waches Tagesbewusstsein. Dieses erlangt seine Wahrnehmung von Gegenständen im Raum um uns herum. Der Verstand verarbeitet die Wahrnehmungen, die der Mensch durch die äußeren Sinne erhält. Durch solches Verarbeiten bilden wir die Schätze, die im Gedächtnis bewahrt werden und uns durch das Leben begleiten. Es gibt aber noch andere Bewusstseinszustände. In ferner Vergangenheit hatten die Menschen andere Bewusstseinsformen. Der Zustand, der durch den heutigen abgelöst wurde, ist mit dem imaginativen Bewusstsein des Eingeweihten gemeint, von dem gestern die Rede war. Wollen wir zwei Bewusstseinszustände miteinander vergleichen, zwischen denen unser jetziger Bewusstseinszustand liegt, so müssen wir sagen, der frühere Bewusstseinszustand war der eines dämmerhaften, traumhaften Hellsehens, aber ein zukünftiger Bewusstseinszustand steht vor unserer Seele, in dem der Mensch das Hellsehen mit unserem jetzigen Tagesbewusstsein vereinigt haben wird. Das ehemalige dämmerhafte Bewusstsein kann folgendermaßen charakterisiert werden. Wenn sich heute zwei Menschen begegnen, so lässt sich Sympathie oder Antipathie nur durch Blick, Gesichtsausdruck, kurz sinnliche Wahrnehmung erkennen. Früher dagegen trat vor den hellsehenden Blick ein Bild in Farbe und Form frei schwebend, das ebenso wirklich war wie die heute für uns wahrnehmbaren Gegenstände. Es gab Zeiten in der Vergangenheit, wo dieses Hellsehen zu einer gewissen Höhe entwickelt war, heute aber blicken wir nur auf die letzten Reste dieses somnambulen Hellsehens. Bei jedem Volk finden wir ein solches Hellsehen, wenn wir nur weit genug zurückgehen. Hieraus sind die Sagen und Mythen entstanden, nicht aus einer kindlich schaffenden Volksfantasie. Dieses Bilderbewusstsein ist verknüpft mit anderen Verhältnissen der Menschheitsentwicklung. Der Übergang von einem Bewusstseinszustand zum anderen fand Ausdruck in einer Tatsache, die gleichzeitig mit ihm eintrat, in dem Übergang von der Nah-Ehe zur Fern-Ehe. In allen Zeiten gab es bei allen Völkern ein Zeitalter, wo die Ehe unter Blutsverwandten die natürliche, eine von der Sitte gebotene war. Die Menschen waren in engen Gemeinschaften und kleinen Stämmen zusammengefasst und man heiratete nur in einem dieser Stämme. Das waren aber zugleich die Zeiten, wo die letzten Spuren des dämmerhaften Hellsehens noch vorhanden waren. Der Übergang von der Nah-Ehe zur Fern-Ehe war überall ein wichtiger Augenblick. Das wird auch bei allen Völkern in den Sagen ausgedrückt. Bei uns zum Beispiel hängt die ganze Siegfried-Sage damit zusammen. Durch die Vermischung mit fremdem Blut ging das Hellsehen verloren. Dagegen erwachte man zu dem Tagesbewusstsein, das seine höchste Blüte in der materialistischen Kultur der Gegenwart findet. Aber selbst heute ist ein letztes Überbleibsel des alten Bewusstseins in der Menschheit noch vorhanden. Es gibt zwei österreichische Dichter, die mit besonderer Treue und Schärfe den Bauernstand schildern: Rosegger und Anzengruber. Während Rosegger einen großen Teil seines Lebens unter den Bauern zugebracht hat und aufgrund äußerer Sinnesbeobachtung schildert, stellt Anzengruber Gestalten aus dem Volksleben mit wunderbarer Plastik vor unser Auge, ohne jemals die Landbevölkerung näher kennengelernt zu haben. Rosegger riet ihm eines Tages, er soll doch hinausgehen, um die Bauern zu studieren, dann würde er sie noch viel besser schildern können. Anzengruber antwortete: Ginge ich hinaus, so würde ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr schildern können. Aber meine Vorfahren waren alle Bauern. Ich schreibe nur das, was mir noch im Blut rumort. Denkt man sich gesteigert den Bewusstseinszustand, der hier in seinen Rudimenten auftritt, sodass der Sohn sich noch dessen erinnern kann, was Vater und Großvater erlebt haben, so haben wir ein Bild dieses dämmernden Bewusstseins. So wahr es ist, dass wir uns heute nur an unsere eigenen Erlebnisse erinnern können, so wahr ist es, dass sich unsere Vorfahren durch mehrere Generationen zurückerinnern konnten. Die Folge war eine ganz andere Namensgebung. Heute erinnert sich der Mensch nur an sein Ich, an seine Person. Früher sagte man Ich auch zu dem, was von den Vorfahren erlebt worden war. Man erzählte die Erlebnisse des Großvaters wie seine eigenen. Man sagte: Mein Ich fängt nicht mit der Geburt an und hört nicht mit dem Tod auf, sondern reicht in die Generationen hinauf. Und dieses, was sich da durch verschiedene Generationen erstreckte, das bekam einen einheitlichen Namen. Wenn wir wissen, dass es in der alten Zeit Namen gab, die sich auf Erlebnisse mehrerer Generationen erstreckten, so verstehen wir, wenn von Patriarchen erzählt wird, die mehrere hundert Jahre lebten. Adam bezeichnet nicht einen Namen, wie viele gemeint haben, sondern das, was als gemeinsames, dämmerhaftes Gedächtnis durch Generationen hindurch zurückreichte. Dann verstehen wir plötzlich, was in solchen Kapiteln der Bibel gemeint ist. Die einzelne Persönlichkeit zwischen Geburt und Tod erschien als etwas Unbedeutendes, dagegen das, was man in seinem Bewusstsein überschaute, als das Wesentliche. Das ist die Art, wie der Hellsehende die Bibel deutet. Noch ein anderes, konkretes Beispiel sei angeführt. Wir verfolgen in der Geisteswissenschaft den Menschen viel weiter zurück als bis zu dem Zeitpunkt, von dem eben die Rede war. Weit zurück liegt eine Zeit, wo der physische Körper der Ausdruck für die im Körper wohnende Seele war. Gehen wir noch weiter zurück, so ist das nicht mehr so. Wir kommen zu einem Zeitpunkt, wo geistige und physische Entwicklung sich trennen. Wir kommen zu Zeiten der Menschheitsentwicklung, wo des Menschen Seele noch nicht individualisiert, noch mit anderen Seelen verbunden war. Es gibt einen Zeitpunkt, wo die Seele erst eingezogen ist in den physischen Leib. Da hatte der physische Leib aber schon eine lange Zeit der Entwicklung hinter sich. Als sich der physische Leib bis zu einer gewissen Vollkommenheit entwickelt hatte, da war der Zeitpunkt gekommen, wo die Seele im physischen Leib ihren Ausdruck finden konnte. Seit dieser Zeit arbeiten Seele und Geist im Menschen durch lange Zeiträume hindurch und entwickeln ihn zu seiner heutigen Menschengestalt, sodass man sagen kann, Seele und Geist sind die Umgestalter des Menschenleibes. Diese Menschengestalt, die damals geeignet war, die Seele aufzunehmen, wird aus den entwickelten Fähigkeiten des Hellsehens heraus so charakterisiert. Der noch unbeseelte, nicht von einer Menschenseele bewohnte physische Leib des Menschen hatte ein Organ, dessen Rudimente in der Schwimmblase der Fische heute noch zu sehen ist. Ein Organ, das sich auch beim Menschen in der embryonalen Entwicklung zusammen mit Kiemen noch nachweisen lässt. Als sich Wasser und Luft allmählich voneinander schieden und der Mensch sich dem Leben im Trockenen der Luft anpassen musste, wandelte sich die Schwimmblase zur Lunge um. Und der Mensch fing an zu atmen. Dieser Zeitpunkt, wo der Mensch fähig wurde, durch die Lunge den Sauerstoff aufzunehmen, ist auch der Zeitpunkt, wo die Menschenseele in den Körper einzog. Denken wir uns diesen Vorgang geschildert, so würde der Erzähler sagen: Mit der Einatmung des Sauerstoffes atmete der Mensch seine Seele ein. Unsere Vorfahren empfanden den Atemzug als den Beseeler. Deshalb wird in den Sagen aller Völker die dahin wehende Luft als der Leib der beseelten Gottheit aufgefasst, ebenso bei den früheren Hellsehern und auch bei den hochentwickelten Sehern. Denkt man sich das bildförmig ausgedrückt, wie es in allen Religionen geschieht, so bekommt man das biblische Bild: und Gott hauchte dem Menschen den Atem ein, und also ward er eine lebendige Seele. Nun könnte man einwenden: Weshalb wird für eine so wichtige Tatsache ein Bild gebraucht? Der Grund ist der, dass in alten Zeiten für die Menschen dieser Vorgang nur in Bildern verständlich war und in keiner anderen Form von ihnen aufgenommen werden konnte. Alles ist in Entwicklung begriffen, auch die Art und Weise, wie uns die Wahrheiten übermittelt werden. Die Seele geht im Lauf der Entwicklung durch viele Menschenleben hindurch. Dadurch hat sie allmählich die heutige Form angenommen, das, was wir heute Seele nennen. Und wir wären heute unfähig, die begriffliche Darstellung zu verstehen, wenn wir nicht früher schon dasselbe in Bildern aufgenommen hätten. Immer kommt zuerst die Imagination, dann der Begriff. Das haben die großen Führer der Menschheit zu allen Zeiten gewusst. Die Bildersprache der Bibel sagt uns hier dasselbe, was die Entwicklungslehre heute in anderer Form ausspricht: Übergang zu einer ganz anderen Form des Atmens und damit auch gleichzeitig ein ungeheurer Fortschritt in seelischer Beziehung. Erst hier Beseelung im höheren Sinne, die Geburt des Ich. Auch die hebräische Mythologie drückt diesen Zusammenhang zwischen Ich-Bewusstsein und Atem aus, und zwar in der doppelten Bedeutung des Wortes Jahwe, das einmal ein Ausdruck für das Ich des Menschen ist, dann aber in seiner Nebenbedeutung auch der Wehende, der Dahinwehende heißt. Das Ich ist also ein Geschenk der Atmung. Dasselbe finden wir auch in der deutschen Mythologie wieder in dem Namen des Allvaters Wotan. Wotan heißt der Wehende, der im Sturm dahinbraust, von dem alle Seelen ausgehen und zu dem sie nach dem Tod wieder zurückkehren. So ist immer der wehende Geist als der Bringer des individuellen Bewusstseins empfunden worden. Gehen wir noch weiter zurück, so kommen wir bei dieser Entwicklung zu dem Geist vor der Vereinigung mit dem menschlichen Körper. Das dämmernde Bewusstsein hat auch bis in diese Zeiten hinein zurückgeschaut. Was heute in uns wohnt, war damals in der göttlich-geistigen Welt drinnen. Da war aber die Seele im Zustand der Geschlechtslosigkeit, denn Geist und Seele haben nur Geschlecht dadurch, dass sie in den Leib einziehen. Auch die geschlechtslose Seele hat eine Entwicklung durchgemacht und der Hellseher spricht auch hier vom Menschen, wenn er diese Entwicklung beschreibt. Die eigentliche Menschwerdung, das heißt das Herabsteigen der Seele in den physischen Leib, ist zugleich das geschlechtlich Werden des Menschen. So unterscheiden wir eine zweifache Menschwerdung. Zuerst als ein zweigeschlechtlicher, männlich-weiblicher Geistes- oder Seelenmensch und zweitens als zwei getrennte geschlechtliche Wesen, in dem das weibliche Prinzip von dem männlichen Prinzip geschieden wurde, aus ihm herausgenommen wurde. Das tritt uns in der Bibel in der zweifachen Erzählung der Menschenschöpfung entgegen. Beim Sechstagewerk wird der Mensch als männlich-weibliches Zitterwesen geschaffen. Luthers Übersetzung ist hier mangelhaft. Und erst beim Atmen durch die Lunge vollzieht sich die Trennung der Geschlechter mit der Erschaffung der Eva. Dass auch das Ich-Bewusstsein hier erst auftritt, das ist durch die Worte ausgedrückt: Und Gott, der Herr, brachte allerlei Tiere zu dem Menschen, und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und einem jeglichen Tier auf dem Feld seinen Namen. Der Mensch erkennt sich jetzt erst als etwas außerhalb der Tiere. Wir sehen also, will man die Wahrheit schildern, so muss man die Menschwerdung zweimal erzählen. Mit dem Vernichten der blutsverwandtschaftlichen Ehe, der Nahehe, ist aber nicht alles Gefühl der Zusammengehörigkeit vernichtet worden. Die Grenzen sind allmählich nur immer weiter gerückt, je weiter das Vermischen des Blutes fortschritt. Aus dem Stammesgefühl, dem Stammes-Ich früherer Generationen, wurde allmählich das Volks-Ich, als sich die Stämme zu Völkern ausweiteten. Als gemeinsames Band zwischen den Gliedern eines Volkes tritt hier das Volksbewusstsein auf. Am klarsten und reinsten tritt uns dieses Volks-Ich, dieser Volksgeist, in dem Volksgott der Hebräer entgegen. Ein noch weiteres, umfassenderes Band ist das Rassenbewusstsein. Aber auch damit ist das Ziel noch nicht erreicht. In der ganzen Menschheit ruht das Ideal, das höchste Streben, der Wunsch, das Gefühl der Zusammengehörigkeit so zu erweitern, dass es die ganze Menschheit umfasst und zusammenhält. Die heutige Menschheit kann noch nicht klar erkennen, was in allen Menschen als gemeinsames Band lebt. Aber in Zukunft wird in allen Menschen ein Gefühl der Brüderschaft wach werden, das nicht auf Blutsverwandtschaft gegründet ist. Darauf vorzubereiten ist die Mission des Christentums. Wie wir den Gott als den Wehenden bezeichnet haben, der dem Menschen die individuelle Seele gegeben hat, so müssen wir das christliche Bewusstsein als das Menschheitsbewusstsein bezeichnen. Es umfasst das Bewusstsein aller Menschen in einem Bewusstsein. Aus diesem Bewusstsein heraus ist auch der Spruch nur recht zu verstehen, an dem so viel herumgedeutet worden ist. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Frau, Mutter, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Es sollen die Familienbande zu einem Band geweitet werden, das die ganze Menschheit umspannt. Das Christentum will einer allumfassenden Menschheitsverbrüderung vorarbeiten. Wir sollen uns ein Bewusstsein erringen, das nicht eingeengt wird durch Blutsbande, sondern das sich über die ganze Menschheit erstreckt. Bezeichnet man Jahwe als Volksgott, als Volkssohn, so müssen wir den Christus, der in Jesus von Nazareth verkörpert war, den Menschensohn nennen. So bewahrheitet sich das Wort der Bibel, ehe Abraham wurde, bin ich. Es ist damit das Ich der ganzen Menschheit gemeint. Wie ist durch äußere Tatsachen dieses große Ereignis zustande gekommen, dass das Menschheits-Ich, der Menschensohn, sich in einer Persönlichkeit verkörpert hat? Die Beantwortung dieser Frage hängt mit den weiteren Fragen zusammen. Was ist das Prophetentum? Was ist das Mysterium von Golgatha? Was all dem zugrunde liegt, konnte immer nur ein Eingeweihter einsehen. Augustinus spricht einmal ein sehr gewichtiges Wort aus. Das, was man heute Christentum nennt, ist die Religion, die man seit alten Zeiten als die wahre Religion erkennt. Nur nennt man diese wahre Religion jetzt Christentum. Früher wurde diese wahre Religion nur von den Propheten, den Eingeweihten, eingesehen, die in der Zukunft lesen konnten. Einweihung heißt, höhere Fähigkeiten zu entwickeln. Alles, was später geschehen wird, ist schon jetzt im Geistigen vorhanden. Alles, was jetzt zuerst geistig lebt, wird einst heruntersteigen in die physische Welt. Weil aber der Eingeweihte hinaufsteigt, kann er das Zukünftige im Geistigen schon jetzt sehen und so wird er zu einem Propheten. Die Einweihung erfolgt in besonderer Stufenfolge und nach bestimmten Methoden, die es zu allen Zeiten gab. Es besteht aber ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Einweihungsprinzip vor und nach Begründung des Christentums. In alten Zeiten hatten die Menschen ein viel besseres Gedächtnis, sodass sowohl von dem Wissen wie von der Einweihung wenig aufgeschrieben wurde. Was heute darüber bekannt ist, ist in den meisten Fällen von den Eingeweihten selbst gefunden worden. Die Vorbereitung zur Einweihung geschah in den sogenannten Mysterien, zu denen aber nur diejenigen zugelassen wurden, die schon von vornherein für diese Laufbahn geeignet schienen. Die Stufen der Einweihung waren ganz genau vorgeschrieben. Es gab alte Einweihungsriten, Einweihungskanons. War der Schüler in die heiligen Mysterien aufgenommen, So musste er ein Leben führen, für das die alltäglichen Erlebnisse gar keine Bedeutung mehr hatten. Wert hatte nur das, was auf den Stufen der Einweihung erlebt wurde. Wer eine bestimmte Stufe erreicht hatte, erhielt den Namen Sonnenheld. Aus verschiedenen Gründen, von denen aber nur eine hier genannt werden kann. Von nun an wird sein Leben so rhythmisch, so regelmäßig, so sicher und geregelt sein wie die Bahn, die die Sonne wandelt. Damit ist er zugleich ein Führer der Menschheit geworden, der aus eigener Erfahrung heraus die Menschen lehrt. Deshalb wird auch in allen Sagen von Sonnenhelden erzählt. Das Übereinstimmende in diesen Sagen erklärt sich daraus, dass nur die inneren Erlebnisse geschildert wurden und nicht wie in den heutigen Biografien nur äußerliche Dinge. Eine solche Erzählung erscheint uns deshalb wie die Schilderung einer Einweihung, was sie ja auch ist. Sehen wir uns den Inhalt dieser alten Einweihungen etwas näher an. Das Ziel war das allmenschliche Ich, das Einheitsbewusstsein, das früher nur Eingeweihten zugänglich war. Nun sollte es aber allmählich auch auf einem anderen Weg erreicht werden können. Dieser andere Weg war das Mysterium von Golgatha. Der Einzuweihende wurde von Stufe zu Stufe geführt, bis schließlich der Augenblick des Schauens kam. Dann wurde er von dem Hierophanten oder Initiator für 3,5 Tage in einen totenähnlichen Zustand versetzt, bei dem sich der Ätherleib aus dem physischen Leib herauszog. Die so von ihrem physischen Leib befreite Seele konnte dann in den höheren Welten klar schauen und im eigenen Wahrnehmen alles das durchwandern, wozu sie vorbereitet war. Nach 3,5 Tagen wurde der Einzuweihende in das physische Leben zurückgerufen und konnte aus eigenem Erleben heraus von den geistigen Welten erzählen. Er war ein lebendiger Zeuge der geistigen Welt geworden, der Welt, in der es keinen Tod mehr gibt. Immer wachte der so Eingeweihte mit den Worten wieder auf: mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Er empfand es als eine Verherrlichung, die ganze Welt durch geistig zu sehen. Früher war eine Einweihung nur auf diesem Weg möglich. Im Mysterium von Golgatha ist alles das, was der Einzuweihende in den 3,5 Tagen erlebte, in die physische Wirklichkeit gezogen worden. Physisch konnte das aber nur der Menschensohn durchmachen, der das Einheitsbewusstsein hatte. So haben wir also im Mysterium von Golgatha das Physischwerden der Einweihung. Deshalb wird auch das Mysterium von Golgatha von Eingeweihten in der Stufenfolge der Einweihung geschildert. Die unterschiedliche Form, in der das Mysterium in den Evangelien aufgeschrieben ist, erklärt sich daraus, dass jeder Evangelist es in dem ihm bekannten und geläufigen Einweihungsritus niederschrieb, sodass die Verschiedenheit nur eine äußerliche ist. Für den Eingeweihten erscheinen die Schilderungen einheitlich. Das physische Leben des Christus Jesus ist so verlaufen wie sonst das Leben der Schüler nach Aufnahme in die Mysterien. Er ist der einzige Menschensohn, der physisch das darstellte, was der Eingeweihte in den 3,5 Tagen erlebte, die Tatsache, dass das Leben den Tod überwindet. Das Evangelium ist also zugleich äußere Geschichte und Sinnbild, während alle anderen Erzählungen von Sonnenhelden nur innere Erlebnisse symbolisch wiedergeben. Die Geisteswissenschaft verflüchtigt nicht das historische Christentum, wie ihr oft zum Vorwurf gemacht wird, sondern sie macht es dazu noch symbolisch. Die Zeit, wo der Christus Jesus im Tod ist, entspricht den 3,5 Tagen der alten Einweihung. Wir kennen auch wieder die Worte am Kreuz, die nur schlecht übersetzt sind und die heißen sollen: mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Sie entsprechen den Worten auf der Einweihungsstufe. So wird die geisteswissenschaftliche Vertiefung der Bibel zu einer ganz neuen und höheren Wertschätzung dieser heiligen Schrift führen. So wird gerade derjenige Mensch, der sich in die Wahrheit einlebt, den Wert dieses Buches wiederfinden, der den Menschen in der materialistischen Zeit verloren gegangen ist. So wird die Kluft zwischen Bibelforschung und Glauben überbrückt werden. und auch die Lösung der großen Rätselfragen des Lebens über den Zweck des Menschenlebens, über das Woher und Wohin, auch sie ist nur möglich durch die Geistesforschung.